Hallo, hier ist die aktuelle Nummer 8 der Next Gen und Finalist in Sindelfing, Leon Weber. Ich begrüße euch zu Checkout, dem Sport1 Dart Podcast.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast.
Mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin hier im Checkout Podcast und natürlich an meiner Seite Micha. Hi.
Ja, hallo Kevin. Ich freue mich, mit dir die zweite Folge in dieser Woche begehen zu können. Heute ganz im Rahmen der Next Gen, das World Matchplay, das Women's World Matchplay, die Causa Bo Greaves und den Blick in die weite Welt haben wir jetzt schon erledigt in der letzten Folge. Und heute sind wir wieder ein bisschen näher dran und zwar mit explizitem Blick auf Sindelfing.
Ganz genau, und wir sind nicht alleine. Ihr habt es schon gehört vor dem Intro. Der Finalist des aktuellsten Next-Gen-Events am vergangenen Sonntag, Leon Weber, ist bei uns am Start. Grüß dich, Leon. Hi.
Grüßt euch. Hi.
Ja, und wir wollen zunächst sprechen eben über dieses fünfte Wochenende der Next-Gen, bevor wir dann auch noch ein bisschen mehr über deinen Werdegang bislang erfahren. Du bist ja plötzlich da in der großen, weiten Welt des deutschen Dartsports, aber so richtig viel ist noch nicht über dich bekannt. Das werden wir gleich alles noch in Erfahrung bringen. Aber zunächst mal der Blick auf dieses fünfte Wochenende der Next-Gen. Und natürlich rollen wir das Feld von hinten auf, von deinem Finaleinzug an. Du hast gegen Nico Springer im Finale spielen können, am Ende 4-6 verloren und trotzdem dürftest du in erster Linie sehr zufrieden gewesen sein, trotz dieser knappen und bitteren Niederlage dann im Endspiel.
Ja, auf jeden Fall, die positiven Gefühle überwiegen da eindeutig. Vor allem im Finale, ich lag ja 4-1 hinten zwischenzeitlich, dann daraus noch das 4-4 zu machen, war schon sehr gut. Ich wusste natürlich, mit Nico habe ich einen sehr, sehr starken Gegner, wahrscheinlich den stärksten bei der Next Gen. Da muss schon alles laufen, um ihn zu schlagen. Ja.
Dennoch war die Bilanz zwischen euch beiden im Head-to-Head vor dieser Partie ja quasi ein 1-0 für dich, weil du vorher im Jahr, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, bei der Development Tour ihn bereits einmal gezwungen hast. Jetzt bei der Next Gen, du hast es angesprochen, du lagst 4-1 hinten. Hast du in dem Moment noch reell dran geglaubt, dass du die Partie ziehen und drehen wirst?
Es ist schwer zu sagen, ich glaube, also ich habe mich auf jeden Fall zu keinem Punkt aufgegeben. So richtig der Glaube, dass jetzt da wirklich noch was drin ist, war nach dem 4-3, wo ich ja glaube ich, waren das die 80 Punkte oder die 40, ich weiß nicht mehr genau. Und anschließend habe ich ja dann noch die 100 über mit zwei Darts zum 4-4 gecheckt. Da wusste ich natürlich, okay, jetzt ein Break und dann werfe ich zum Match an. Also da war natürlich schon alles drin. War ja dann auch ganz knapp. Ich hätte fast meine Breakdarts bekommen. Da hat das natürlich dann eiskalt gemacht im letzten Dart auf der Doppel-4, wo ich dann auf 36, meine ich, waren es, stand. Bisschen bitter, aber ja, ich denke, das war ein ganz gutes Spiel am Ende, wo dann doch noch mehr drin gewesen wäre vielleicht, wenn ich von Anfang an die ersten beiden Legs nicht so gepennt hätte. Aber auch, wie ich schon gesagt habe, mit der Aufholjagd kann man sehr zufrieden sein. Und generell, das Ergebnis ist natürlich mega.
Und ganz am Ende im letzten Leg, also im 10. Leg, wurde es ja nochmal regelrecht dramatisch, weil sich Nico Springer dann überworfen hatte. Und du bekamst ja dann nochmal die Möglichkeit, aber dir ging dann eben das Triple aus. Nico Springer hat es dann natürlich auch souverän gemacht und trotzdem, wie fällt denn jetzt so die Bilanz aus? Warst du erstmal natürlich enttäuscht sicherlich, weil man dann schon so nah dran war und jetzt nicht irgendwie untergegangen ist, oder wich dann die Enttäuschung relativ schnell und du hast dir gesagt, Mensch, das ist jetzt einfach der größte Erfolg in deiner noch jungen Laufbahn und so ein Finale auf der Next Gen erreicht man ja auch nicht einfach so.
Also ich muss tatsächlich sagen, dass eigentlich in meinem Kopf nur war, dass ich stolz auf mich war an dem Tag, weil vor allem auch mit dem Hintergedanken, wie es am Tag vorher lief im Stream, da lief es ja überhaupt nicht gut. Und natürlich auch vor allem in Betracht auf mein Ziel mit der Super League, da waren diese 500 Euro natürlich sehr, sehr wichtig.
Du hast das Spiel im Stream am Tag vorher schon angesprochen und das war die Partie gegen Jannis Bremermann. Lass uns da jetzt gerade mal noch so ein bisschen reingehen, weil das ist definitiv ein Knackpunkt dieses Wochenendes gewesen. Das ist eine Partie, die du mit 4:0 verlierst, die vom Schnitt auch definitiv nicht ganz in deiner Range ist, was du normalerweise spielst, was insbesondere mit dem ersten Leg zusammenhängt. Das war ein Leg, wo du hier im Stream eigentlich richtig gut reinstartest. Also ich habe es noch mal offen. Du kommst da rein, hast, glaube ich, sogar die 170 Punkte auf der Hand zum 12-Darter. Und am Ende ist es Jannis Bremermann, der mit 30 Darts das Leg dann doch noch gewinnt, weil ihr beide absolutes Double Trouble hattet. Was war da los? Und ich sag mal so, wie sehr hat dich diese Niederlage auch beschäftigt noch im Nachhinein an dem Tag? Und wie hast du das so gut wieder abgehakt bekommen bis Sonntag?
Ja, also die Niederlage war auf jeden Fall sehr, sehr schmerzhaft, muss ich sagen. Ich habe auch den ganzen Tag über war ich nicht so fröhlich, sag ich mal. Weil es natürlich eine Art ist, so ein Spiel zu verlieren, das macht natürlich keinen Spaß. Ich denke mal, jeder kennt das. Es gibt einfach so Spiele, da wo auf Doppel einfach gar nichts geht. Dass ich mir das natürlich fürs Spiel im Stream aufheben muss, war natürlich unglücklich. Es war ja auch extrem, also wie du schon gesagt hast, 12er verpasst und dann verliere ich in der 10. Runde oder was auch immer das war, darf halt nicht passieren, auch die Legs danach. Das darf in dem Moment nicht so passieren. Gott sei Dank lief es dann am nächsten Tag besser, kam direkt gut rein im Stream und dann halt auch das Halbfinale gut und gespielt und das Finale dann auch. Und ja, ich denke, jetzt kannst du noch besser werden im Stream.
Runden wir den Samstag nochmal ganz schnell ab. Nico Springer hat ja das Turnier dann auch unangefochten gewonnen im Finale 6:2 gegen Maximilian Nirschel. Ich habe jetzt mal geschaut, die Leckbilanz von Nico Springer an diesem Samstag 33:7. Dementsprechend also wirklich nur klare Erfolge für ihn. Steven Noster und Marcel Gerdon waren erneut beide sehr stark zum wiederholten Male in einem Halbfinale gewesen. Patrick Klingelhöfer, Tim Weber, Marcel Waldmann und Marco Jung wird im Viertelfinale. Nico Springer gewinnt dann eben auch den Sonntag und darüber, über das Finale haben wir ja schon gesprochen. Da die Bilanz von Nico Springer am Ende 33:9 Lecks, also ebenfalls sehr unangefochten bis eben auf dieses dann doch knappe Endspiel gegen dich. Sprechen wir aber über den Weg dahin nochmal. Du wurdest in der Vorrunde, kann man sagen, jetzt nicht wirklich gefordert. In der ersten K.O.-Runde gegen Yasar Güner war es dann aber schon recht kribbelig. Also bei 3-2 Führung hatte er dann, glaube ich, auch ein bisschen Double Trouble, wenn ich jetzt das Scoreboard mir richtig angeschaut habe. Also das war dann ein enges, ein knappes Match.
Ja, ich habe das Ergebnis, das Spiel ist nicht mehr ganz im Kopf für den Verlauf. Ich muss aber sagen, dass das Spiel von den letzten 64, die letzten 32, also das erste Spiel nach der Gruppenphase mit eins der schwersten überhaupt ist, weil es da halt darum geht, entweder gehst du mit einer Nullnummer nach Hause oder du kommst halt ins Preisgeld und in Hinsicht halt auf die Rangliste, wo halt jeder Euro zählt für die Super League, ist das schon mental ein sehr schweres Spiel. Ja, da lief das dann letztlich zum Glück ganz gut auf die Doppel, konnte ich für mich entscheiden und dann im späteren Turnierverlauf hat sich das alles so ein bisschen reingesteigert. Jedes Spiel wurde immer ein bisschen, wie sag ich es am besten, mein Doppel wurde immer konstanter, mein Spiel wurde immer besser und dann am Ende im Stream kamen halt auch dann die Gegner, die mich halt auch gefordert haben, immer mehr.
Vor dem Stream musstest du noch die Partien überstehen gegen Julian Burger und Oliver Koch. Da konntest du dich beide Male relativ souverän durchsetzen. Und dann ab dem Viertelfinale warst du 3 Partien in Folge im Stream zu sehen. Die erste Partie gegen einen sehr jungen Luis Merkle kannst du am Ende relativ klar mit 4:0 gewinnen. Das war eine sehr souveräne Partie. Und dann jetzt das Halbfinale. Wir haben es schon mal so ein bisschen angedeutet. Mit 5:2 siegst du da über Kai Gotthard. Das war definitiv auch nochmal ein Knackpunkt, weil Kai, der ja auch eine sehr starke Next-Gen-Saison spielt, aktuell.
Ja, das Spiel war auf jeden Fall auch sehr intensiv. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass Kai, glaube ich, nicht das gespielt hat, was er spielen kann. Das kommt natürlich auch dazu. Da war halt natürlich genau das Gegenteil zum Spiel am Tag vorher im Stream. Ich habe halt am Ende, glaube ich, jedes Doppel getroffen. Ich glaube, ich habe den letzten 3 Legs 2x56 mit dem ersten Dart gecheckt auf Doppel und dann die 118 natürlich zum Match, wo er auf 12 Rest, glaube ich, stand. Da habe ich mich irgendwie in den Rausch gespielt. Ich war halt richtig im Fokus und da lief es dann irgendwann einfach.
Lass uns ganz kurz über diese 118 Punkte zum Match sprechen und zwar von einer bisschen anderen Perspektive aus, weil man muss sich das so vorstellen, wer jetzt an diesem Wochenende nicht dabei war, im Glaspalast in Sindelfingen, das ist ja eigentlich so eine Sporthalle mit so einer 400-Meter-Bahn da drumherum, war in der Mitte quasi alles richtig groß aufgebaut mit Tischen, mit der Boardanlage, auf der anderen Seite der Halle Practice Boards und auf einer Seite war eben quasi das Streaming Board in so einer Kabine mit schwarzem Vorhang ein bisschen abgetrennt und schätzungsweise 10 Meter davon die Kommentatorenbox, wo Adrian Geiler und Till Stein gesessen haben, in so einer, Holz- oder Plexiglasbox, damit man die nicht ganz durch die ganze Halle gehört hat, insbesondere Adrian Geiler, der ja auch ab und an mal so ein bisschen aus dem Sattel gehen kann. Lieben Gruß. Leon, erzähl mal ganz kurz, was ging denn ab bei diesen 118 Punkten? Denn zumindest in dem Zuschauerbereich hat man trotz dieser Plexiglasscheiben drumherum Adrian Geiler doch noch relativ laut gehört.
Ich kann sagen, das war im Spielerbereich genauso. Also ich habe, nachdem ich den zweiten Dart einen Triple hatte, ich dann auf die Doppel-19 gezielt habe, in dem Moment höre ich nur noch Adrian schreien und Gott sei Dank habe ich mich davon nicht rausbringen lassen und der ist im Ziel gelandet.
Also es war wirklich vogelwild, Kevin. Du musst dir das auch so vorstellen, wirklich Leon da im Stream 20, Triple 20 und dann hörst du nur aus, also gedämpft aus dieser Plexiglasscheibe, der Rest der Halle komplett leise von Adrian Geier, Leon Weber! Und dann haut er den Data in die Doppel 19. Also das war wirklich, ja, war Wahnsinn.
Ja, komplett anderes Setup dadurch als in Hildesheim, wo der Kommentatorenbereich ja in einem ganz anderen Raum ist und, weiß ich nicht, 30 Meter entfernt ist vom Ort des Geschehens. Also da muss ich schon sehr laut schreien, damit Leon, du das beim nächsten Mal hörst. Also wenn ich in Hildesheim wieder kommentiere, dann muss ich da ordentlich reinbrüllen, damit das jemand hört. Also das wird eher nicht der Fall sein. Sprechen wir mal vielleicht über die gesamte Kampagne bislang so in der Next Gen. Micha hat nochmal eine interessante Statistik rausgesucht und zwar, du hast die letzten 30 Legs in der Gruppenphase alle gewonnen. Also mit der Gruppenphase hast du wirklich gar keine Probleme. Natürlich, jetzt in Sindelfingen wurde ja auch nach Setzliste gespielt. Da war es dann schon klar, dass man jetzt nicht in so diese Megagruppe kommt. Aber wenn ich mich zurückerinnere an Hildesheim zuletzt, da warst du auch, ich glaube sogar an beiden Tagen, in ziemlich harten Gruppen, aber du scheinst jetzt kein Spätstarter in die Tage zu sein. Also du hast da immer ganz gut performt.
Also ich habe diese Info auch jetzt bekommen am Wochenende. Mir war dem gar nicht bewusst. Ist natürlich ganz cool. Mir wäre es natürlich lieber, wenn das Ganze in der K.O.-Phase laufen würde, dass ich einfach keine Lecks verliere. Ja, aber wie du auch schon gesagt hast, ich hatte halt auch teilweise auch echt schwere Gruppen. Deswegen komischerweise läuft es da für mich, denn ich dass ich es noch schaffe, über den ganzen Tag so zu spielen, dann kann da ordentlich was gehen.
Du bist aktuell Platz 8 in der Order of Merit bei der Next Gen. Mit welchen Zielen bist du denn in die Next Gen reingegangen? Also sowohl jetzt bei diesem Wochenende als auch generell in das ganze Jahr.
Also bevor ich mich angemeldet habe dafür, war, ja, ich hatte nicht so ein unbedingt definiertes Ziel. Ich wollte erstmal meine Erfahrung sammeln, weil ich hatte davor zwei PDC-Turniere gespielt. Das war einmal der WM-Qualifier in Kalka und die Q-School im Januar. Ja, allerdings natürlich, dann lief es am Anfang, kam ich immer mal ans Preisgeld und habe halt auch durch die Jugendrangliste natürlich den Vorteil, dass ich da eine ganz gute Möglichkeit habe, mich zu qualifizieren für die Super League. Und dann stand ich halt immer besser da und dann ist natürlich will ich es dann jetzt auch haben. Also jetzt ist natürlich das ganz klare Ziel, die Super League zu spielen.
Bevor wir weiter über dich und deine Ambitionen sprechen, ein Konkurrent aus der Next Gen, der steht jetzt hier neben dir, also hier in diesem Interviewformat. Du bist gerade rechts bei mir auf dem Bildschirm und Micha Wattenberg links. Der Mann hat nur 2 Euro in der Preisgeldrangliste, dürfte also kein Faktor mehr werden im Kampf um die Super League. Deswegen aber eine Zwischenfrage sei erlaubt. Micha, wie lief es denn bei dir am Wochenende?
naja, Kevin, tu das mal noch nicht so ab. Ich hoffe da auch immer noch auf die Jugendrangliste, dass ich dadurch auch noch Chancen habe, in die Super League nachzurücken. Nein, also meine Ergebnisse bei diesem Wochenende, nur der Vollständigkeit halber, ich kann da definitiv nicht irgendwas vorweisen, was ansatzweise in die Richtung von Leon Weber geht. Ich konnte mir keine weiteren 2 Euro sichern. Ich hatte sie ein paar Mal auf der Hand, hat dann leider aber nicht haben sein sollen. Ich bin zweimal in der Gruppenphase rausgegangen. Einen Tag bin ich in der Gruppe mit Elias, einem Kollegen von Leon, und mit Hurzi, Michael Hurz. Den anderen Tag mit Tim Weber, der einen Tag zuvor im Viertelfinale war, der nicht mit dir verwandt ist, Leon. Mit David Jetski Jeske, wo Adrian Geiler immer wieder sagt, er findet, das ist der coolste Nickname auf dem Circuit. Und mit Kai Drews. Gegen Jeske hatte ich ein bisschen Chance, in dieser Gruppe weiterzukommen, hatte da 4 nervöse Breakdarts auf Doppel und hätte damit vielleicht es aus der Gruppe rausschaffen können. Verliere ansonsten gegen Hurzio, gegen Tim Weber 2-mal mit einmal 70, einmal 73 Punkten. Das ist für mich okay. Und ansonsten konnte ich mich den Rest des Tages dann voll und ganz darauf konzentrieren, Leon und die anderen Jungs zu unterstützen und da ein bisschen Support abzuliefern. Also spielerisch eher kurze Tage.
Ja, und der Name Michael Hurz ist jetzt auch einmal gefallen als ein Gegner von dir. Auch das ja sicherlich einer, der um die Super League-Plätze spielt. Leon, du hast schon gesagt, die Super League, das ganz klar erklärte Ziel. Jetzt ist es noch nicht ganz klar, wie die PDC Europe das machen wird. Also sofern die PDC Europe die ohnehin qualifizierten Spieler aus der Wertung nimmt und nachrücken lässt über die Next Gen Order of Merit, würden Stand jetzt Franz Rötsch und Marcel Walpen dann auch noch profitieren und wären auch noch drin. Du wärst aber ohnehin jetzt in den Top 10 und wärst qualifiziert. Die PDC Europe hat uns mitgeteilt, dass das noch nicht genau entschieden ist, wie das jetzt laufen wird, aber ich denke, du kannst jetzt auch mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Turniere gehen. Nico Springer wird ja auch nur noch einen Block spielen, also da freuen sich wahrscheinlich alle, dass da vielleicht dann auch noch ein bisschen was in Richtung dem ganz hohen Preisgeld möglich ist, aber wie
da sehe ich dann auch meine Chance noch übrigens.
Genau. Wie blickst du jetzt so auf die nächste Phase der Super League? Es ist ja schon mehr als die Hälfte absolviert. Es sind jetzt noch 4 Blöcke, glaube ich, und dann wird ja schon der Cut gemacht.
Ja, am Ende gilt es jetzt für mich, das Ganze über die Linie zu bringen. Ich will halt nicht leichtsinnig werden. Ich weiß, dass durch das Finale natürlich die Super League jetzt zum Greifen nahe ist, dass ich auch vor allem durch die Jugendrangliste sehr, sehr gut dastehe. Aber ich will halt nicht leichtsinnig werden im Kopf. Und deswegen versuche ich einfach weiterhin alles reinzuschmeißen und vielleicht auch einfach noch ein paar Plätze nach oben anzugreifen. Weiß man ja nicht. Und ja, ich würde auch ganz gern so ein Turnierchen gewinnen, sage ich mal so.
Schauen wir uns mal ganz fix die Namen an, die Stand jetzt qualifiziert wären. Nico Springer natürlich ohnehin dabei. Der braucht die Next Gen nicht. Das gleiche gilt für Kai Gotthardt. Ansonsten qualifiziert wären Steven Noster, Marcel Gerdon, Patrick Tringler aus Österreich, Marcel Hausotter, Sascha Stuhlemmer, ein gewisser Leon Weber, der hier gerade zugeschaltet ist, Patrick Klingelhöfer und Maximilian Nirschel. Zu Rötsch und Walpen habe ich schon gesagt, also die würden auch profitieren nach dem jetzigen Stand, wenn die PDC Europe am Ende wirklich tatsächlich mit sehr wenigen Wildcards hantieren wird, aber das ist noch alles fraglich. 4 Plätze gehen ja über die Jugendrangliste und da sieht es ja enorm gut aus, wie du auch richtigerweise sagst, neben Springer und Sascha Stuhlemmer bist du da wirklich weit vorne platziert. Stand jetzt wären mögliche Nachrücker Jannis Barkhausen, David Schlichting, Christopher Tondas und Marco Jungwirt, der Österreicher. Ganz generell, bevor wir nochmal über auch andere Turniere und deinen bisherigen Weg sprechen, wie fällt so dein bisheriges Fazit zur Super League aus mit den verschiedenen Modi, mit den verschiedenen Spielorten? Was gefällt dir vielleicht auch am besten? Was könnte man vielleicht noch besser machen?
Ich denke erstmal, du meinst die Next Gen durch die Super League.
Ja, genau, ich bin hier völlig Banane. Also du spielst jetzt gerade die Super League, um dich für die Next Gen zu qualifizieren.
Ach so, das wäre auch okay. Cool. Okay, verstehe. Nee, es ist, glaube ich, eine Riesengelegenheit, sich als vor allem für Leute wie mich da reinzuspielen in die PDC-Szene. Auch als Jugendspieler natürlich macht das Ganze ein bisschen einfacher. Es könnte hier und da, ist es ein bisschen ausbaufähig, zum Beispiel in Österreich finde ich persönlich die Location jetzt nicht so. Es hat eher so Kneipenfeeling und das finde ich, nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Flair, weil wenn ich zum Beispiel nach Hildesheim fahre und stelle mich in diese blauen Wände oder so, das ist halt einfach ein mega Gefühl. Und wenn ich dann da reingehe, ist mir vorkommt wie eine Kneipe, ist es was anderes. Aber vom Ablauf her, es war jedes Turnier eigentlich reibungslos. da kann man eigentlich nicht meckern. Und ich denke, dass da auch im nächsten Jahr wieder eine Top-Turnierserie am Start sein wird mit.
Es gibt ja auch so ein paar Fragen danach, ob es richtig war, dass man aus der Next Gen so eine Turnierserie gemacht hat, die jetzt nicht, sag ich mal, komplett dem Namen entspricht, dass da eben auch sehr arrivierte Spieler aus der 1B-Reihe in Deutschland, also aus der Reihe, die eben keine Tourkarte haben, mitspielen können, wie zum Beispiel ein Dragutin Horvat. Ich denke, wir haben hier ganz klar unsere Meinung schon mal dazu gesagt, dass es so, wie es ist, eigentlich eine gute Sache ist. Wie siehst du es als Spieler? Findest du es eher auch gut, dass man dann eben auch gegen die Besten der Nicht-Tourkartenbesitzer unabhängig ihres Alters, ihrer Erfahrung spielen kann und sich mit ihnen messen kann?
Also ich habe mich schon immer danach orientiert, mich gegen mit Besseren zu messen. Und es ist für mich einfach ein viel größerer Reiz, gegen solche Leute spielen zu dürfen, weil ich daran einfach wachsen kann und ja, die Herausforderung ist halt einfach ein bisschen größer und ich finde, die Spieler gehören da rein. Und dann sollte aber die PDC meiner Meinung nach auch dann nachrücken lassen, wenn solche Leute in der Rangliste, in der Top 10 stehen.
Die Formel 1-Saison 2026 wirft ihre Schatten voraus und Starting Grid ist natürlich auch diese Saison ganz nah dran. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, werden euch jede Woche Montag auf den neuesten Stand rund um die Königsklasse bringen, euch unterhalten, informieren und natürlich auch zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir wollen auch regelmäßig eure Stimmen hören, eure Meinungen hören und diese werden wir in den Podcast einbinden. Von den Autopräsentationen über die Testfahrten, die Saisonvorschau, Rennanalysen, Interviews, all das wird es auch im 10. Jahr von Starting Grid geben. Deswegen abonniert ihr am besten den Podcast, wo immer es Podcasts zu hören gibt. Und seid jeden Montag wieder mit dabei, wenn es heißt
Starting Grid. Keep racing.
Dann lass uns jetzt noch mal ein paar Monate zurückgehen und auch über Herausforderungen und Spiele sprechen, an denen du wachsen konntest und gewachsen bist. Und lass uns da anfangen bei deinem allerersten PDC-Turnier überhaupt, was du jemals gespielt hast. Das war der WM-Qualifier 2023 in Kalka, dein erstes PDC-Turnier. Dort die ersten Erfahrungen gesammelt. Du konntest direkt zwei Spiele gewinnen gegen Martin Dirk Ward und gegen Joshua Herrmann im Decider ging es dann raus gegen Danny Olde-Kalter mit 5-6. Was waren so deine ersten PDC-Erfahrungen? Mit welchen Ambitionen bist du dort hingefahren? Wie hat dir das Ganze so gefallen vom Flair?
Es war natürlich was ganz Neues für mich und ich war auch echt nervös, muss ich ehrlich zugeben, weil wenn du das erste Mal in diese Riesenhalle gehst, da alles ruhig, diese blauen Wände, das ist einfach eine ganz andere Anspannung, als wenn du auf irgendein Kneipenturnier fährst oder weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine Sporthalle spielst. Das war schon eine ganz andere Nummer, aber ich habe direkt an dem Tag halt Blut geleckt, weil es mir halt so einen Spaß gemacht hat und natürlich lief es besser, als meine Erwartungen waren. Ich bin natürlich logischerweise nicht dahin gefahren mit Erwartung, ich qualifiziere mich für die WM. Für mein erstes PDC-Turnier wäre das ein bisschen viel gewesen, glaube ich. Lief dann doch ganz gut, auch gegen Olde-Kalter habe ich, glaube ich, 122, irgendwas auf Bull habe ich verpasst, zum Match im Decider war es, glaube ich. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall war auch eine mega Erfahrung und ich denke, es war ein guter Start für das Ganze.
Dann Anfang dieses Jahres zum ersten Mal auch die Q-School mitgenommen, unter anderem an Tag 3 gegen Max Hopp verloren. Ansonsten gegen Sergio Krassen, glaube ich, ein Italiener, an Tag 2 gegen Manuel Gutia, an Tag 1 ausgeschieden. Wie fiel da so dein Fazit aus nach deiner ersten Q-School? Das ist ja dann auch so das Groß-Event, sag ich mal, für alle Spieler, die da so einen Traum hegen. Und vor allen Dingen, ja, würde mich interessieren, wie du dann auch sportlich vor allen Dingen drauf geblickt hast im Nachhinein.
Also auch wenn ich ohne Erwartung dahin gefahren bin, auch da war ich echt nicht zufrieden, weil ich halt in den ersten 3 Tagen nicht unbedingt das gespielt habe, was ich kann. Und ja, halt dreimal dann in der ersten Runde rauszugehen, dann ist halt auch der Tag direkt rum, dann bist du im Hotel und ja, es war nicht so gut, aber dafür konnte ich mich dann wenigstens am 4. Tag mit einem Sieg belohnen. Das war mir ganz wichtig, dass ich nicht mit 4 Niederlagen da rausgehe direkt. Ja, es lässt auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben für die kommende Q-School.
Sprechen wir ganz kurz der Vollständigkeit halber über dein erstes Next-Gen-Wochenende. Das war kurz nach der Q-School. Dort hast du dich einmal in die Top 32 gespielt, einmal in den Top 64 rausgegangen. Kurios durch die offene Auslosung in Hildesheim. In der Gruppenphase hast du Christopher Tonas mit 3-0 geschlagen und dann direkt wieder gegen ihn gespielt, im ersten Spiel in der K.O.-Phase dort mit 3-0 verloren. Was waren deine Eindrücke nach dem ersten Next-Gen-Wochenende deiner Karriere?
Gemischt, waren gemischte Gefühle, vor allem das, was du gerade angesprochen hast gegen Christopher Tonas. Das war ein ganz komisches Turnier für mich, weil vor allem im Blick auf Tonas war ja, dass er in der Gruppenphase überhaupt gar nichts getroffen hat. Vielleicht war das Problem, dass ich vielleicht ein bisschen zu leichtsinnig in die K.O.-Phase gegangen bin. Ja, da hat es mich ein bisschen geärgert, dass ich dann in der letzten 64 rausgegangen bin, wo es dann auch kein Preisgeld für gibt. Im anderen Turnier weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich. Ich glaube, ein Spiel im Preisgeld gewonnen gehabt. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war in Ordnung, aber danach lief es dann deutlich besser bei den anderen Wochenenden.
Sprechen wir als nächstes über dein erstes Host Nation Qualifier Wochenende. Da ging es um 4 European Tours. Und bei einem dieser Qualifikationsevents warst du nur 3 Legs tatsächlich von einem Bühnenmatch entfernt. Gegen Rede Adams hast du 3-6 verloren im entscheidenden Spiel. Hast du dir träumen lassen, dass es schon in diesem Jahr vielleicht hätte klappen können mit einem European Tour Debüt? Und steht das jetzt vielleicht so auch als nächstes bei dir auf dem Zettel, dass du das ja auch gerade, wenn man jetzt ins nächste Jahr wieder denkt, wo es ja dann wieder viele Chancen vor allen Dingen gibt, dass du das unbedingt jetzt auch zeitnah schaffen möchtest?
Auf jeden Fall. Also es ist, steht ganz groß auf meiner, wie nennt man das, Bucketlist. ganz großes Ziel für mich. Ich möchte auf jeden Fall auf die European Tour kommen und ich sehe mich da auch von meinem Niveau her. Zum Spiel gegen René. Zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, vom Kopf her oder zumindest oder generell noch nicht so weit wie jetzt. Da war ich, hätte ich nicht erwartet, dass es dazu kommt, dass ich überhaupt um die European Tour spiele, das Entscheidungsspiel. Das war ja relativ eng. Er hat es ja halt gut gemacht. Er hat zwei High-Finishes rausgenommen in wichtigen Momenten und da hat sich dann die Erfahrung, glaube ich, bezahlt gemacht einfach. Aber ich denke, nächstes Jahr ist auf jeden Fall das Ziel, mal mindestens einmal European Tour zu spielen.
Englisch Bucketlist, zu Deutsch etwas makaberer, die Löffelliste. lass uns dann nochmal sprechen über deine erste PDC Development Tour. Das waren die Events 6-10 in diesem Jahr. Dort einmal die Top 16 erreicht. In den Top 32 konntest du das vorhin kurz referenzierte Spiel spielen und mit 4-1 gegen Nico Springer gewinnen. Sehr, sehr gute Partie gewesen. Von dir 97 Punkte im Schnitt gespielt. Im Decider gehst du dann in den Top 16 raus gegen Danny Jansen. Was war so dein Fazit von der ersten Development-Tour, die denn jetzt ja auch schon, wenn die Leute die Folge hören, gleich starten wird am Freitag wieder?
Auch wieder gemischte Gefühle, weil es waren ja 5 Turniere, davon war eins gut, also war vom Ergebnis her eins gut. Ich hatte leider an den anderen 4 Turnieren immer sehr schwere Lose am Anfang, konnte auch nicht immer mein Spiel abrufen, aber wenn man sich halt das Teilnehmerfeld angeschaut hat, da hat man sich teilweise schon ein bisschen veräppelt gefühlt. So, weil wenn du dann 3x 90-Plus-Schnitt in der ersten Runde bekommst gegen dich, dann denkst du ja auch, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Hätte auch ein bisschen einfacher sein können am Anfang. Aber dann ist mir am Samstag, wo ich dann ins Viertelfinale gekommen bin, da ist mir der Start ein bisschen besser gelungen, gegen Bradley Brooks war es, glaube ich. Und dann lief's auf einmal und auch gegen Nico, das war wirklich ein Megaspiel, da war ich auch voll im Fokus. Dann gegen Danny Jansen wäre auch wieder mehr drin gewesen, da habe ich nicht mehr ganz das gespielt wie gegen Nico. Vielleicht waren da auch ein bisschen die Nerven mit dem Spiel, weil ich halt schon ans Halbfinale gedacht habe irgendwie. Aber ansonsten war es doch zufriedenstellend vom Ergebnis her.
Des Weiteren folgten dann noch einige, ja, gute Ergebnisse bei den weiteren Host Nation Qualifiern und insbesondere auf der Next Gen bis hin dann zu dem Finale letztes Wochenende. Dann lass uns jetzt aber auch abseits von der PDC vielleicht nochmal einen Schritt weiter zurückgehen und ganz an den Anfang springen. Wann und wo hast du mit dem Dartsport angefangen? Weil du bist ja auch einer dieser Garde, die dann so, ich sag mal so, während der Corona-Zeit auf einmal aus dem Nichts gesprossen sind und einen unfassbar guten Fall gespielt haben.
Ja, also wie du schon sagst, während Corona habe ich so richtig angefangen zu spielen. Klar, vorher mal hier und da mal ein paar Pfeile geworfen, aber wirklich angefangen da zu spielen vor 3 Jahren. Ich komme aus dem E-Dart, also ich habe im E-Dart angefangen in der Mannschaft. In Holzappel nennt sich das Ort. Da haben wir mit der Mannschaft gespielt in der zweituntersten Liga.
Wo ist das geografisch? Kannst du es ein bisschen einordnen?
Ja, in der Nähe von Limburg, Limburg an der Lahn.
Also Nordhessen so ungefähr, oder?
Ist Rheinland-Pfalz, aber es ist in der Nähe von Limburg.
Ach da, ja, ich habe es mit Marburg verwechselt, herrje.
Ja, auf jeden Fall, es war eigentlich damals ein Witz, weil als aus dem Witz entstanden, weil ein Kollege von mir, der die Dartmannschaft gehört hat, hat mit mir zusammen Fußball gespielt damals noch und wir haben halt bei ihm zu Hause während Corona mal ein bisschen gespielt gehabt und der hat mir halt davon erzählt, habe ich halt so gesagt, okay, hier, wenn ihr mal Not am Mann habt, dann schreibt mich mal mit auf, dann komme ich mal. Ja, ab dem zweiten Spieltag war ich dann Stammspieler und nicht mehr wegzudenken aus der Mannschaft und sind dann auch aufgestiegen. Bin dann zwar relativ schnell in die höchstmögliche Liga bei uns, in die Bezirksoberliga gewechselt und seitdem greife ich auch auf den Turnieren und so an und seit diesem Jahr dann auch bei der PDC.
Abseits deines eigenen Spiels, was du jetzt, wie du sagst, so richtig ernsthaft dann angegangen bist während Corona, während dieser Zeit, hast du vorher aber schon interessehalber viel Darts geschaut im Fernsehen oder bist du da eher jemand, der sich dafür eigentlich gar nicht so sehr interessiert, der das Spiel zwar an sich mag, aber jetzt das Drumherum dir eigentlich egal ist?
Ich habe schon eigentlich schon immer so an, wie der Klassiker halt an Weihnachten immer so die WM geguckt. Damals so zu 15, zu 16 habe ich angefangen zu schauen, deswegen bin ich halt auch ein riesen Gary Anderson-Fan. War ja dem seine Primetime damals, wo er seine 2 WM-Titel geholt hat. Dann immer mal wieder hier und da ein bisschen was geguckt und dann, seit ich halt auch aktiv spiele, auch eigentlich verfolge ich fast alles. Wenn ich nicht gerade auf irgendwelchen Turnieren bin, schaue ich dann meistens Dart. Ja.
Ist Gary Anderson so dein Lieblingsspieler und Vorbild oder gibt es da noch irgendjemand anders, an dem du dich orientierst, bei dem du dir was abschaust?
Es ist einfach mein Lieblingsspieler. Ich glaube, Vorbild, ist schwer zu sagen, ob ich ein Vorbild habe, weil ich will eigentlich einfach die beste Version von mir selbst sein und will nicht so sein wie irgendjemand anderes. Ich versuche einfach, das Beste aus mir rauszuholen und versuche, aus meinen eigenen Erfahrungen zu lernen.
Thema Material, mit welchen Darts spielst du? Welchem Setup?
Ich habe Rob Cross Darts von Target, Swiss Point, diese Generation 2. Ich spiele dann lange L-Style-Schäfte mit den Phantom Flights, dadurch, dass damit man Darts flach stecken. Das ist das einzige Setup, wo die Darts bei mir flach stecken, weil das brauche ich einfach, weil ich schon immer eher unter das Triple werfe. Da habe ich mir lange zu Gedanken gemacht und wie man vielleicht auch im Stream gesehen hat, ab und zu kann man die dann auch ganz gut nutzen.
Leon, wie oft trainierst du so daheim? Also ich sage jetzt mal, abseits von PDC-Turnieren, Mannschaftssport und so weiter, wie häufig stehst du selber zu Hause an Bord?
Ich versuche es jeden Tag zu machen. Es wird dann meistens so eine Stunde. Manchmal schaffe ich es auch mal 1, 2, vielleicht auch mal 3 Stunden zu spielen, aber das ist ganz selten. Ich trainiere sehr ungern alleine. Ich habe halt das Problem, dass ich bei mir in der Gegend eigentlich keine Trainingspartner habe. Ich muss überall immer hinfahren. Und wenn, dann stelle ich mich allein hin, ich spiele bis 121 oder so. Aber ich versuche immer, wenn es irgendwie geht, mich mit irgendjemandem zu treffen, auf irgendwelche Turniere zu fahren, irgendwelche Ligen zu spielen. Das ist so mein Training.
Und du hast gesagt, du hast mit E-Dart angefangen. Wie viel bist du da noch am Start? Also wie oft wird noch Softtip gespielt aktuell?
Ja, seitdem jetzt halt die heiße Phase bei der PDC angefangen hat, ich bin ja jedes Wochenende unterwegs, ich komme fast gar nicht mehr dazu. Ich sag mal, vielleicht alle 5, 6 Wochen habe ich mal E-Darts in der Hand. Ja, ich freue mich zwar immer, wenn ich vor allem mit meiner Mannschaft dann nochmal ein Ligaspiel machen kann, macht immer Spaß. Ich spiele auch wenn sich die Gelegenheit ergibt und es nichts anderes gibt, auch mal diese DSAB-Touren, diese EDA-Tour mit. Ja, ansonsten eigentlich dreht sich fast alles nur noch ums Dilat bei mir. Macht mir auch mehr Spaß.
Wann hast du dich entschieden, Darts professioneller angehen zu wollen?
Ich würde sagen, es war Ende letzten Jahres. Ich weiß gar nicht genau, ich kann gar nicht beschreiben, wann dieser Punkt war, wann der Gedanke aufkam. Klar, man wurde halt immer besser und besser und hat sich dann auf besseren, also größeren Turnieren gemessen. Ja, dann hat es einfach irgendwie ergeben.
Und warum hast du dich dann bei MyDartCoach beworben? Jetzt, wo auch Micha hier dir gegenüber sitzt und
antwortet. Wehe, du sagst jetzt was Falsches.
jetzt wird es schwierig.
Nee. Schalt ihn jetzt mal ab hier im Call, damit du hier die harte Realität
jetzt kann ich sagen kannst. Jetzt genau. Kann ich ehrlich sein. Nee, ich sehe halt eine Riesenchance da drin, weil ich brauche nicht darüber reden, dass es extrem viel Kosten sind, wenn du die kompletten Touren spielen willst, auch vor allem die Development Tour, wo du immer nach England musst, die Flüge, Hotels braucht, weiß jeder, alles wird teurer und da ist es halt einfach sehr, sehr schön, wenn einem unter die Arme gegriffen wird und man den Support von hinten hat und man sich einfach aufs Spiel konzentrieren kann. Und ich glaube, das hilft einem auch, dann am Ende bessere Leistung zu bringen, wenn man den Kopf frei hat dadurch.
Wo wir schon beim Thema Kopf frei sind. Du arbeitest ja auch mit Mentalcoach Johannes Lipsius zusammen. Wie wichtig ordnest du mentales Training so im Dartsport ein? Was bedeutet das für dich?
Ich denke, dass der mentale Punkt sehr, sehr wichtig ist. Mit einer der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach. Ich finde, meine Spiele in den Streams vom Wochenende sind ein gutes Beispiel, weil man sieht am Samstag, ich habe mir das Spiel angeguckt, meine Körpersprache war sehr schlecht und ich habe mich auch, man sieht eigentlich perfekt, wie ich mich immer weiter runtergezogen habe. Und am Sonntag war ich mental stabil und dann lief's halt auch. Es ist einfach, man muss mental stark sein, unter dem Druck, die kleinen Felder treffen zu müssen, das erfordert schon sehr viel.
Und mal noch eine Darts-abseitige Frage. Was machst du ansonsten, wenn du jetzt nicht am Practice-Board stehst, wenn du dir nicht die Wochenenden um die Ohren schlägst bei diversen Turnieren? Job, ausbildungstechnisch, studiumstechnisch, wie bist du aufgestellt?
Also ich arbeite in der Industrie als Verfahrensmechaniker, das ist Kunststoffspritzguss. Da suche ich mir allerdings jetzt was Neues, also ich habe was Neues schon gefunden. Darf ich zwar noch nicht so, glaube ich, offiziell drüber reden, aber auf jeden Fall, ich bin halt momentan noch im Schichtbetrieb und da mische ich raus, weil es halt einfach mich sehr einschränkt, auch was Darts angeht. Und in meiner Freizeit, wenn ich mal nicht an Bord bin irgendwo, dann versuche ich halt die Zeit mit meiner Freundin und der Familie zu nutzen, was halt leider sehr, sehr kurz kommt immer. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich da, dass meine Freundin und meine Familie da so hinter mir stehen und dass da alles so akzeptieren, dass sie mich so wenig sehen und das Ganze unterstützen und an mich glauben. Das gibt mir sehr viel Kraft.
Relativ wenig sehen werden sie dich auch am kommenden Wochenende und damit sind wir schon beim Ausblick, denn es geht wieder einmal nach England zur Development Tour. Ein Development Tour Wochenende in Milton Keynes steht an und da auch schon ein sehr richtungsweisendes, also das vorletzte von, ich sag mal, ja, den ganzen Development Tour Wochenenden, das letzte ja immer so ein ganz bisschen ausgeklammert, weil da nochmal ein Turnier weniger ist aufgrund der Jugend-WM dann am Sonntag. Du bist aktuell in der Qualifikationsrangliste für die Jugend-WM die Nummer 113. Cut-off-Platz wäre die Position 82. Das sind 200 Pfund Differenz. Dazu muss man aber nur sagen, dass du ein von drei Wochenenden bislang gespielt hast. Was sind deine Ziele für das kommende Wochenende? Ganz klar in den Cut-off reinspielen für die Jugend-WM?
Also ich will auf jeden Fall erstmal den positiven Wind vom letzten Wochenende jetzt mitnehmen und das Maximale rausholen. Ich will einfach in erster Linie erstmal mein Spiel wieder ans Board bekommen, weil dann weiß ich, dann werden automatisch Ergebnisse folgen, wenn ich das wieder spiele. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass ich die zwei Events in England ausgelassen habe. Im Nachhinein ärgert es mich ein bisschen. Aber jetzt hilft es halt nur noch, alles dran zu setzen. Ich gebe alles dafür, dass ich vielleicht noch die Jugend-WM schaffe. Das wäre ein cooler Bonus neben der Super League, das auch noch mitnehmen zu können. Und ja, schauen wir mal, ob das was wird.
Also steht viel an auf der Bucketlist sozusagen, also neben der Super League, wir haben es gehört, die Host Nation Quali für ein European Tour Event im nächsten Jahr, die Jugend-WM-Teilnahme. Und wie sieht's Richtung Tourkarte aus? Ich sag mal, du bist ja mittlerweile in der Range von deinem Spiel, wo man, ich sag mal, mit der perfekten Form dann da auch schon was ausrichten kann, anders als in diesem Jahr. Wie blickst du da drauf, auf dieses ganz große Ziel?
Also auf die Q-School, ich möchte auf jeden Fall in die Final Stage kommen. Tourcard, bin ich ehrlich, sehe ich mein Niveau noch zu unkonstant und noch nicht hoch genug. Einfach konstant Mitte 80, finde ich, reicht da, glaube ich, nicht. Ich traue es mir zu, aber die Frage ist nur wann. Und es muss nicht jetzt im Januar sein. Wenn es so ist, dann freue ich mich natürlich. Und dann würde ich sehr sicher auch alles daran setzen, das zu probieren. So viel kann ich sagen. Ja.
Dann schauen wir doch mal, was daraus wird. Sind auf jeden Fall gute und gerechtfertigte Ambitionen. Aber jetzt erstmal das Development-Tour-Wochenende. Spannend wird es natürlich auch abseits von dir für einen Namen, der hier schon häufiger gefallen ist, für Nico Springer, der aktuell mit 800 Pfund Vorsprung auf einem Tourkartenplatz wäre und 1200 Pfund von einer möglichen WM-Qualifikation über die Development-Tour entfernt wäre. Also da wirklich einiges möglich aus deutscher Sicht, dann definitiv mal mit Argus-Augen zu betrachten. Leon, jetzt noch eine abschließende Frage hier. Was steht sonst noch so in den kommenden Wochen für dich an und auf welches Turnier freust du dich am meisten? Sag jetzt nichts Falsches.
Ich denke, das ist ja ganz eindeutig die My Dart Coach Championship.
So.
Perfekt, ey. Naja, da hat das wieder rausgeholt, aber ich habe nichts anderes erwartet und vor allen Dingen, Leon, du hast auch gut mitgemacht, also dementsprechend, genau das halten wir jetzt fest, nachdem wir über diverse Ambitionen gesprochen haben, die My Dart Coach Championship, die wird dann natürlich alles entscheidend sein. Nee, aber wirklich, ist doch cool, dass du uns so ausführlich hier zur Seite standest, dass du uns Rede und Antwort standest und wir wünschen dir alles, alles Gute auf dem weiteren Weg, jetzt erstmal in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe mich nicht ganz so viel verhaspelt und habe nicht ganz so viel Mist gelabert.
Nee, es ging schon. Also es war jetzt hier nicht schlimmer als sonst auch privat. Sonst
dann geht's ja. Nee, gerne wieder. Ja, ich freue mich, falls es nochmal dazu kommt.
Dann würde ich sagen, hören wir uns mit allen Hörern in der nächsten Woche wieder. Leon, dir ganz viel Erfolg beim kommenden Development-Tour-Wochenende. Danke fürs Einschalten und bis dahin, ciao.
Ciao.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.